Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Was ich jedes Mal sage, was auch stimmt, ich bin wieder gerne zu euch gekommen, um die gute Botschaft von unserem Gott hier weiterzusagen. Ich denke, es ist ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen, auch in unserem Land so frei uns versammeln dürfen und seine gute Botschaft weitersagen dürfen. Ja, wir haben immer einmal im Jahr in unserer Seniorengruppe einen Israel-Nachmittag und den hatten wir in dieser Woche am Dienstag. Er war gut besucht und wir hatten den Gottfried Bühler. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht von Bibel TV oder live jemand ihn kennt. Er ist von der Internationalen Christlichen Botschaft in Deutschland der erste Vorsitzende. Die haben ihren Sitz in Stuttgart. Sein Bruder ist der Vorsitzende so weltweit. Da gehören 80 verschiedene Länder dazu, die Israel auf diese Art und Weise unterstützen. Das war so ein Thema, was uns bewegt hat natürlich vor diesem Seniorennachmittag und mich auch jetzt noch im Nachhinein. Und deshalb habe ich auch das Predigtthema entsprechend ausgewählt. Ich habe es überschrieben, Israel, ein Volk wie jedes andere oder kein Volk wie jedes andere. Ich habe ein paar grundsätzliche Bibeltexte ausgewählt und die werde ich dann zwischenrein auch immer lesen. Friedrich der Große, einer der großen Könige, ich habe mal nachgeschlagen, 1740 bis 1786, der hatte einen gläubigen General, Hans Joachim von Ziethen, und er stellte ihm einmal eine schwierige, grundlegende Frage. Er sagte zu ihm, Herr General, sagen Sie mir einen Gottesbeweis. Der General hat wahrscheinlich nicht lange nachgedacht, weil ihn das auch so persönlich immer beschäftigt hatte. Und er sagte, mein König, die Juden. Die Juden, die Prophezeiungen, die über sie ausgesprochen worden sind, die in Erfüllung gegangen sind zum Teil auch noch ausstehen, auch in unserer Zeit heute. Also das hat er ihm zur Antwort gegeben. Und ich weiß nicht, wie die Reaktion jetzt vom König war, aber wahrscheinlich hat er gedacht, ja, der lebt in der Bibel, der lebt in dem Wort Gottes, der kennt sich aus und das beschäftigt ihn. Mein König, die Juden. Wenn man in der Bibel nachzählen würde, ich habe selber auch nicht nachgezählt, ich habe es aber gelesen, dass 2500 Mal Israel eine Rolle spielt und Israel genannt wird im Alten und im Neuen Testament. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Und Jerusalem selber habe ich gelesen, 800 Mal kommt es also in der Bibel vor. Also Israel, denke ich, spielt eine zentrale Rolle. Am 14. Mai war ja das 78-jährige Bestehen des modernen Staates Israel. Er wurde ja am 14. Mai 1948 neu gegründet und das musste so quasi über Nacht gehen, weil am nächsten Tag wurden sie schon von 5 verschiedenen Völkern in der Nachbarschaft angegriffen. Es ist interessant, eine Prophezeiung wird auch daraufhin gedeutet, und zwar in Jesaja 66, Vers 8, dort heißt es, und ein Land wird an einem Tag geboren. Also viele Bibelausleger, die deuten das darauf hin, dass das ganz schnell gehen musste. Also hunderte Jahre vorher, vor dieser Staatsgründung, wurde dem Propheten Jesaja von Gott dieses Wort gegeben, was er dann entsprechend in Jesaja 66, Vers 8 niedergeschrieben hat. Und ein Land wurde an einem Tag geboren. Es ist schon erstaunlich. Wie gesagt, nächsten Tag haben die Nachbarn sich geärgert und haben gesagt, das darf nicht sein, was nicht sein darf. Und sie haben also Israel, das unbewaffnete Israel damals in jener Zeit angegriffen. Aber Gott hat zu ihnen gestanden. Gott hat zu ihnen gestanden und hat sie, so wie er es ihnen prophezeit und versprochen hatte, nicht alleine gelassen. Wie wir wissen, wurde ja Israel von den Römern 70 nach Christus in alle Welt zerstreut und sie haben sich in alle Länder ausgebreitet. Und ich habe gelesen, 1880 gab es immer Juden in Israel. Es war kein Staat über viele Jahrhunderte, aber es gab immer Juden, die dort gelebt haben. Und 1880 waren bereits 25.000 wieder Juden in Israel und 70 Jahre später, also zur Staatsgründung, bereits 450.000, also fast eine halbe Million. Grob gesagt, also 20 Mal so viel wie 70 Jahre zuvor. Und zurzeit leben etwa 10 Millionen Juden und Araber in Israel, 8 Millionen Juden und knapp 2 Millionen Araber. Und bei den 2 Millionen sind auch dazugerechnet die etwa 2%, also 200.000 Christen, 150.000 Drusen und andere kleine religiöse Gruppen. Also Israel ein relativ kleines Land, ein Promille, also ein Tausendstel der Erdbevölkerung, kann man sagen, lebt in Israel. Es ist schon erstaunlich, wie klein Israel ist. Und wenn man auf der Karte sieht, es ist wirklich verschwindend klein. Ich weiß nicht, ob einige von euch oder einzelne schon in Israel waren. Es ist also ein kleines Land. Man kommt da gut mit dem Auto mit klar, wenn man eine Runde dreht. Wir haben mal, als wir jung verheiratet waren, 1980 eine Rundreise gemacht und mit 2000 Kilometer in 2 Wochen hat man da fast alle wichtigen, auch in der Bibel genannten Orte besucht. Also man kommt also gut mit klar. Viele sagen, es ist etwa so groß wie Hessen, von der Fläche her so groß wie das Bundesland Hessen. Und durch die verschiedenen Einwanderungswellen aus 130 Ländern ist es also ständig angewachsen und das geht bis heute so. Die Alia, so wird es genannt in Hebräischen, die Alia machen viele aus vielen Ländern und ihr kennt die Gründe leider, dass viele Juden in vielen europäischen und anderen Ländern keine Zukunft sehen und sich aufmachen, um in Israel weiterhin zu leben. Man kann sagen, heute ist Israel eine Demokratie mit einer Gewaltenteilung und was den Glauben anbetrifft, leider eine ganz weltliche, verweltlichte Nation, wie alle anderen Länder in der westlichen Welt auch. Also ein ganz säkulares Staat. Viele Menschen in Israel, die möchten auch gar nichts Besonderes sein, aber ich denke, wenn man in die Bibel hineinschaut, und ich habe euch die Zahl genannt, 2500 Mal wird Israel genannt, ist Israel doch ein ganz besonderes Land, jedenfalls für Gott. Und viele ärgert das, viele sind neidisch darauf und viele wollen ihnen dieses Existenzrecht nehmen und sie am liebsten ins Meer jagen, ins Mittelmeer jagen. Und ihr kennt alle den Spruch, der leider auch auf unseren Straßen öfter zu hören ist, from the river to the sea, vom Jordan bis zum Mittelmeer, judenfrei am liebsten. Und das ist, denke ich, eine traurige Erscheinung, die auch uns heute leider wieder vermehrt in unserem Land begegnet. Ich habe 4 Punkte in der Predigt. Der erste Punkt, die Auserwählung Abrahams ist der erste entscheidende Schritt Gottes, die Menschheit durch Israel zu segnen. Habe ich den ersten Punkt überschrieben, ein bisschen sperrig vielleicht sage ich es deshalb auch noch einmal. Die Auserwählung Abrahams ist der erste entscheidende Schritt Gottes, die Menschheit durch Israel zu segnen. Und ihr kennt alle die zentrale Bibelstelle, 1. Mose 12, die ersten drei Verse. Dort heißt es im dritten Vers: In dir sollen gesegnet werden alle Menschen auf Erden, alle Geschlechter auf Erden. Das wird dem Abraham zugesagt. Nicht nur er soll gesegnet werden, sondern auch durch ihn soll ein Segen in die Welt hinausgehen. Abraham wird zum Segensvermittler für alle Menschen. Gott schließt einen bedingungslosen, einseitigen Bund, der ewig bestehen bleibt und auch die Landverheißung betrifft. Und das wird nochmal bestätigt, von Gott bestätigt in 1. Mose 15, dort heißt es in Vers 7, und er sprach zu ihm, zu Abraham, Gott sprach zu Abraham: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. So steht es in meiner Luther-Übersetzung. Und das ist, wie gesagt, ein Ärgernis, nicht nur damals ein Ärgernis gewesen bei der Gründung des modernen Staates Israel, sondern ein Ärgernis bis heute gewesen. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hinaus, immer wieder wurde ihnen das Land streitig gemacht. Und so ist es geblieben. Aber Gott hat es ihm zugesagt. Und ich denke, Gott ist treu, er steht zu seinen Zusagen. Nicht nur zu den Zusagen, die wir persönlich von ihm bekommen, sondern auch zu den Zusagen, die er seinem besonderen Volk gegeben hat. Was bedeutet der Segen Gottes für einen Menschen, für ein ganzes Volk? Drei Punkte. Durch den Segen wird die gute Kraft Gottes auf einen Menschen gelenkt, habe ich aufgeschrieben. Und zweitens, durch den Segen wird der Empfang des Guten zugesagt. Segenswünsche zum Geburtstag, wenn wir das jemand wünschen, Segenswünsche zum Geburtstag, da wünschen wir ihm was Gutes letztendlich von Gott. Vielleicht denkt der andere Mensch, der nicht so einen christlichen Hintergrund hat, der wünscht mir nur so zwischenmenschlich etwas Gutes. Nein, wir wünschen jemand etwas Gutes letztendlich von Gott, weil wir wissen, von ihm kommt der Segen und wir sind von ihm abhängig. Durch den Segen Gottes wird Leben ermöglicht. Das wünschen wir auch dem, dem wir Glückwünsche, Segenswünsche zum Geburtstag wünschen, dass er ein gutes Leben hat, ein glückliches Leben hat, dass er Gesundheit erlebt, dass er auch materielles Auskommen erlebt. Das, denke ich, sind die Wünsche, die damit verbunden sind. Und wir wissen vom Wort Gottes her, durch Jesus kommt die Segenslinie über Abraham, Isaak, Jakob, David und viele, viele, viele andere, kommt zur Vollendung letztendlich durch Jesus. Er wird auch genannt im Stammbaum, der uns in Matthäus 1 niedergelegt ist. Dort wird Jesus am Ende genannt. Oder zu Maria wurde gesagt, Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt, er wird der sein, der alles zur Vollendung bringt, dem wir alles letztendlich als Christen auch verdanken. So wird also die Linie dort im Matthäus, im Neuen Testament auch ausgezogen, von Abraham angefangen und dann ging es immer weiter durch die verschiedenen Jahrhunderte und Jahrtausende bis dahin, dass die Sündenvergebung uns durch Jesus zugesagt ist. Das war mein erster Punkt, der mir bei diesem Thema so wichtig ist, die Auserwählung Abrahams. Ich denke, das ist euch auch bewusst, vieles beginnt mit Abraham, ganz klar. Die Auserwählung Abrahams ist der erste entscheidende Schritt Gottes, die Menschheit durch Israel letztendlich zu segnen. Ein zweites, Gott führt seine Segens- und Heilspläne durch schwache, benachteiligte, wenig geehrte und scheinbar ungeeignete Menschen durch. Und das ist das Erstaunliche. Das sind nicht so große denen alles rund gelaufen ist im Leben, Menschen gewesen, sondern es waren Menschen, ich sag's mal so salopp, wie du und ich, wie wir auch heute sind, arme, schwache Menschen, begegnet die Schwester einer Nachbarin und die Nachbarin fragt, darf ich für dich beten? Oh, ich bin doch keine Pastorin, ich traue mich nicht. Und das war gut, denke ich mir. Ja, das war gut. Gott möchte uns als Menschen in unserem Alltag gebrauchen oder etwas Gutes ihnen zu tun, ein gutes Wort ihnen zu sagen, ein Trostwort zu sagen. Ich denke, wer soll Trostworte haben, wenn nicht wir als Menschen, die in Verbindung zu dem großen Tröster Jesus Christus stehen. Gott führt seine Segens- und Heilspläne durch schwache, benachteiligte, wenig geehrte und scheinbar ungeeignete Menschen durch. Und da finden wir eine ganze Anzahl von Menschen, wenn wir in die Bibel reinschauen, im Alten Testament. Da kommt der Samuel, um den König auszuwählen. Und da kommen die, sagen wir mal, die 6 strammen Jungs, ich glaube 6 waren es, stramme Jungs daher, und sagt, nein, der nicht, der zweite nicht, dritte nicht, ist noch einer. Ja, da ist so ein kleiner, der ist beim Hüten. Ja, den hol her, den hol her. Den will Gott gebrauchen. Und wie gesagt, wir wissen, wie Gott ihn dann schließlich gebraucht hat. Ein Mann mit Fehler und mit Haken, wie auch wir Fehler und Haken haben, nämlich den David damals. Und da könnte man die Reihe fortsetzen. Oder die ersten, die die Botschaft weitergegeben haben damals von Jerusalem, die sich ausgebreitet hat. Normale Menschen wie du und ich, die ja Gutes von Gott erzählt haben, von Jesus erzählt haben, vom Glauben erzählt haben. Die hat Gott gebraucht, um seine gute Botschaft auszubreiten. Und so ist es bis heute geblieben. Er gebraucht Menschen, die sich gar nicht so gut vorkommen, um die Botschaft weiterzutragen. Im Blick auf das Volk Israel habe ich uns eine zweite Stelle ausgesucht in 5. Mose. In 5. Mose Kapitel 7, da möchte ich uns mal die Verse lesen von 6 an. Dort heißt es, denn du Israel bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Wie gesagt, ein kleines Volk. Und bei der Staatsgründung, ich habe schon gesagt, 5 kräftige militärische, hochgerüstete Nationen, die ihnen das Leben nehmen wollten, die Existenz, das Existenzrecht ihnen nehmen wollten. Und so ist es bis heute geblieben, ein kleines Volk, 8 Millionen Juden, 2 Millionen andere Christen, vor allem fast 2 Millionen Araber, die dort leben, unter den gleichen Bedingungen wie die Juden auch. Und dann heißt es weiter in Vers 7, 5. Mose 7, Vers 7, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit, dass er sein Eid hielte, den euren Vätern Abraham, Isaak, Jakob und den anderen geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und das gilt bis heute und auch in der Zukunft. Das sind die Zusagen, die dieses kleinste der Völker bekommen hat. Sie sind nicht nur ein kleines Volk, sie waren nicht nur ein kleines Volk, sondern sie sind auch halsstarrig. Sie haben immer wieder, wir können das auch bei den Königen lesen. Auch die Könige waren immer wieder Könige, die das Volk von Gott abgezogen haben, Dinge gemacht haben, die nicht das Volk näher zu Gott gebracht haben, sondern von Gott weggebracht haben. Da werden uns ja eine ganze Zahl von Könige beschrieben, die es da in Israel gab. Auflehnung in der Wüste. Wir waren gerade gerettet vom Pharao. Und dann fangen sie schon an zu murren. Ja, es ist heiß, es ist ungemütlich, es ist staubig, wir haben Durst, wir haben Hunger. Wie weit ist es noch, wie lange geht es? Stelle ich mir vor, so war es, denke ich mir dann. Nach ein paar Tagen schon fingen sie an zu murren und zu meckern. Und der Mose hatte seine große Not mit ihnen, sie dorthin zu bringen, was Gottes Plan gewesen ist. Auflehnung in der Wüste, ein halsstarriges Volk. Paulus beschreibt es in 1. Korinther 10, kann man es nachlesen. Da heißt es, am Bösen haben sie ihre Lust. Da ist von Götzendienst die Rede, von Hurerei, von Ungehorsam, von Abfall. Die Dinge werden dort in den ersten Versen in 1. Korinther 10 durch Paulus genannt. Israel, so könnte man zusammenfassen, bringt keinerlei geistliche Qualitäten mit für seine Bestimmung, ein Segen zu sein für die Völker. Und das ist bis heute so geblieben, kann man sagen. Sie sind noch nicht so weit, dass sie ein geistlicher Segen für diese Welt auch heute noch nicht sind. Sie sind unterwegs dorthin. Und sie sind aber noch nicht so weit, dass man davon sprechen kann. Gott hat Israel erwählt. Ich möchte es nochmal wiederholen und man kann es nicht oft genug wiederholen, weil er sie liebte. Er liebte sie, so wie wir vielleicht auch unsere Kinder lieben, unsere Verwandtschaft lieben, auch wenn die Kinder vielleicht einzeln in der Verwandtschaft nicht alles so machen, wie es, ich sage es mal ganz fromm, Gott gefällig ist. Und trotzdem sind sie unsere Kinder, unsere lieben Verwandten. Und wir haben eine Beziehung zu ihnen, wir lieben sie. Und so ist es mit Gott, mit seinem Volk. Er liebte sie und er liebt sie bis heute. Es ist schon kein Verdienst. Es ist nicht logisch, sondern es ist eine Herzenssache, dass es so ist. Diese große Liebe Gottes möchte auch keinen Menschen heute von uns, von dieser Liebe ausschließen. Paulus hat es so formuliert im 1. Timotheusbrief 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte keinen ausschließen. Keinen, der aus einem anderen Land kommt, andere Hautfarbe hat, anders lebt. Vielleicht, wie wir es uns vorstellen, er möchte keinen ausschließen, möchte alle erreichen. Oder in Johannes 3, Vers 16, diese bekannte Stelle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes Liebe. Es ist schon unwahrscheinlich, wie Gott sein Volk liebt bis heute. Und denke auch in Zukunft, wie Gott uns als einzelne Menschen auch heute liebt. Aber das wissen wir auch, sie haben viel Ablehnung erfahren durch die Geschichte hindurch. Und das gilt bis heute auch in unserem Land, erfahren sie viel Ablehnung auch weltweit. Sie leben in einer schwierigen Situation, immer noch im Krieg, Kriegszustand schon seit 3 Jahren und es ist schwer auszuhalten, auch für die Kinder, die dann nachts aus dem Schlaf gerissen werden, in Bunker müssen und so weiter. Ich muss uns das, glaube ich, nicht näher schildern. Wir wissen es alle aus den verschiedenen Fernsehbildern und Berichten. Israels Geschichte ist einmal durch Ablehnung gekennzeichnet, aber sie ist auch durch Glaubensabfall leider von innen her zu beschreiben. Und ich habe uns die paar Verse genannt, die in 1. Korinther 10, die Paulus so nennt, beschrieben werden. Aber ihre Treue wird Gottes Treue niemals aufheben. So hat Paulus den Römern geschrieben, Römer 3, Vers 3. Ihre Untreue und die Untreue des Volkes Israel wird Gottes Treue niemals aufheben. Das gilt für dieses Volk, das gilt auch für uns Einzelmenschen. Für mich ist das ein Trost. Ja, Gott liebt mich, Gott liebt euch, an jeden von uns. Ich denke, wir dürfen dankbar dafür sein, uns darüber freuen. Ein drittes: Kein Volk weiß so viel von Gottes Heilsabsichten, hat so viele Wunder erlebt, hat so viele Verheißungen bekommen wie das Volk Israel. Kein Volk, weil es so sperrig ist, lese ich es vielleicht nochmal. Kein Volk weiß so viel von Gottes Heilsabsichten, hat so viele Wunder erlebt, hat so viele Verheißungen bekommen wie das Volk Israel. Und trotzdem hat das Volk Israel nicht darauf positiv reagiert, sich darüber gefreut. Herr, wir loben und preisen dich täglich. Nein, sie haben es, ich habe es an einem Beispiel genannt, in der Wüste nach ein paar Tagen schon wieder vergessen und gemeckert, waren gerettet von den Ägyptern, haben erlebt, was ihnen passiert ist, den Ägyptern, die ihnen gefolgt waren. Und trotzdem, es fing gleich an, mit negativen Reaktionen. Und so ist es leider geblieben. Jesus wäscht ihn auch mal so richtig den Kopf. Ich nenne es mal so. Johannes 8, da heißt es, da sagen sie, ja, wir haben doch Abraham zum Vater. Was kann uns passieren? Wir haben die Gesetze, wir sind beschnitten. Alles in Ordnung. Wir haben doch eine weiße Weste vor Gott. Was will er denn eigentlich von Gott? Und ihr könnt es nachlesen, Johannes 8. Er wäscht ihn richtig, richtig den Kopf und setzt ihn den Kopf richtig zurecht. Er muss sich richtig behaupten und muss sagen, ja, das reicht dich aus, um vor Gott gerecht zu sein, was ihr euch da einbildet. Gott hat sein Volk, das er zuvor erwählt hat, aber nicht verstoßen. Auch davon spricht Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 2a. Gott hat sein Volk, das er zuvor erwählt hat, nicht verstoßen. Er bleibt treu, er hat es versprochen und er bleibt treu. Wenn wir etwas versprechen, wenn ich etwas verspreche, will ich die Hand dafür nicht ins Feuer legen. Manchmal ist es schnell vergessen, vergessen oder bewusst vergessen, auch manchmal leider. Muss ich gestehen, muss ich zugeben, vielleicht geht es uns auch ähnlich. Gottes unbezwingbare Liebe hält auf ewig an Israel fest. Und erst wenn Jesus wiederkommt, heißt es, wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Herzensdecke abgetan. Dann werden sie auch geistlich einen Schritt weiter sein. Ich denke, sie sind heute schon zum großen Segen für diese Welt, was die verschiedenen Erfindungen auf den verschiedensten Gebieten anbelangt. Und da könnte man ja eine Menge aufzählen, was alles Israel zu verdanken ist, im Computerbereich und in der Landwirtschaft und im Militärbereich und vielen, vielen anderen Dingen gibt es viele Erfindungen, die der Welt zugutekommen, aber geistlich, denke ich mir, sind sie noch unterwegs und sie brauchen noch ein Stück weit an größerer Erkenntnis, dass es einen Gott gibt, der es gut mit ihnen meint. Und dann werden sie Jesus als ihren Messias erkennen und annehmen. Dann werden sie ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. So wird es uns beschrieben in 2. Mose 19. Damals wurde es schon angekündigt. Ich lese uns gerade mal den Vers. Dort heißt es, wenn ihr nun, Vers 5, 19, 2. Mose 19, Vers 5, wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. So wurde es dem Mose mitgeteilt und er war ja der Vermittler zu den Menschen, zu dem Volk damals. Und so sollte er es ihnen sagen. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und sie sind noch unterwegs. Wir dürfen sie im Gebet unterstützen. Es sind schon Einzelne, die das erkannt haben, was sie für einen besonderen Auftrag auch haben, für eine besondere Aufgabe, die Gott ihnen zugedacht hat. Ein Segen für die Völker zu sein. Materiell, ich habe schon gesagt, sind sie heute schon ein Segen für die Welt durch viele Erfindungen und vieles, was wir Israel verdanken, aber geistlich sind sie noch unterwegs und so können wir es, denke ich, beobachten. Ein letzter Gedanke und dann kommen wir stärker mit rein, denke ich mir. Wie können wir als Nachfolger Jesu und als durch das Volk Israel gesegnete Israel bei ihrer Berufung, bei seiner Berufung unterstützen? Und das ist, denke ich mir, da wird es ein Stück konkret. Ich denke, wir dürfen danken, dass durch Jesus das Heil von den Juden kommt. Jesus sagt der Samariterin, das Heil kommt von den Juden. Jesus war ein Jude, die Jünger waren Juden, die Bibelschreiber waren bis auf Lukas wohl fast alle Juden gewesen. Die hat Jesus benutzt, um seine Botschaft in diese Welt hineinzutragen. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Unser Mittler zu Gott war ein Jude. Jesus war ein Jude gewesen. Wir dürfen danken, ein zweites, für alle messianischen Juden. Das sind die, die Jesus schon als ihren Messias, als ihren Herrn erkannt haben. Und auch für die arabischen Christen in Israel, die dies heute schon erkannt haben und gemeinsam diese frohe Botschaft in Israel weitersagen. Und das ist, denke ich, sehr frohmachend. Es gibt schon Menschen, die haben das erkannt. Die wissen, ja, unser Messias ist Jesus. Er hat die Verbindung zu Gott hergestellt und ihm müssen wir uns anvertrauen. Ein weiteres, wir sollten um Weisheit bitten für alle messianischen Juden und auch für die arabischen Christen in Israel, dass sie diese gute Botschaft freimütig und mit großer Freude im Herzen weitersagen. Dass noch Menschen, heute schon Menschen dazukommen, die diesen Jesus als ihren Messias akzeptieren. Und wofür wir auch bitten dürfen, um Weisheit und Besonnenheit für alle Verantwortungsträger in den Kommunen, im Zwischenmenschlichen und auch in der Regierung. Dafür dürfen wir auch bitten. Und natürlich, alles fängt damit an, dass wir uns für Israel interessieren und nicht sagen, ja, es ist ein Volk wie 200 andere Völker auf dieser Welt, naja, auch eins von allen. So denken viele, wir sind ein Volk wie jedes andere. Und die mögen es auch nicht, ein besonderes Volk zu sein mit einem besonderen Auftrag. Das mögen die meisten nicht. Sie sind ein säkulares Volk wie jedes andere auf dieser Welt auch. Das ist ihnen gar nicht recht, dass sie auserwählt sind, um einen besonderen Auftrag für Gott zu erfüllen. Wir dürfen Israel unterstützen, neben dem Interesse für Israel, durch Gebet, auch durch Gaben, wo es möglich ist. Vielleicht auch mal durch Reisen, was in meinem Fall ein bisschen reduziert ist vom Alter her. Das ist nicht mehr so einfach, denke ich mir. Wir sind aufgefordert, im Psalm 122, Vers 6, dort heißt es, wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Und dazu möchte ich uns neu wieder ermutigen. Das ist die Aussage in Psalm 122. Ja, wir sollen Israel Glück wünschen, Segen wünschen, Gottes Segen wünschen und dann kommen wir auch nicht zu kurz. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Wir sind mit einbezogen. Wir dürfen auch teilhaben an ihrem Segen und ihrem besonderen Segen, den Gott für sie vorgesehen hat. Da sind wir nicht ausgeschlossen, sondern wir sind eingeschlossen. In der Missionierungsarbeit habe ich so ein Wort gelesen. sind sie noch ein bisschen beiseite gestellt im Moment. Die Gemeinde Jesu hat noch die große Möglichkeit heutzutage. Und in der Zukunft, denke ich, wird die Möglichkeit kleiner werden und die Möglichkeiten durch Israel werden größer werden. Und wir sollten auch unsere Möglichkeiten nützen. Gott segne uns weiterhin an der Seite Israels. Amen.